Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, Ein Lied um Mitternacht.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Ein Lied um Mitternacht. Apostelgeschichte 16, die Verse 22 bis 34. Die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf, nämlich gegen Paulus und Silas. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: »Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier.« Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie aber sprachen: »Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus.« Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Einleitung. Ich könnte mir vorstellen, dass Paulus und Silas bei ihrer Verhaftung Ähnliches erlebten wie Polykarp von Smyrna, den Irenäus als Schüler des Apostels Johannes bezeichnete. Polykarp lebte von 69 bis 155 nach Christus und erlitt schließlich den Märtyrertod. Von den Umständen seiner Gefangennahme und seinem Tod wird Folgendes berichtet. Nachdem der junge Christ Germanicus in der Zirkusarena von Smyrna mit den wilden Tieren gekämpft hat, erklärt der Zirkusleiter die Spiele für geschlossen. Doch der aufgebrachte Pöbel schreit: »Man suche den Bischof Polykarp, auf ihn wollen wir sehen!« Freunde haben inzwischen den 90-Jährigen auf einem Landgut versteckt. Polykarp gibt sich ganz dem Gebet für die Gemeinde hin. Als ihn die Häscher entdecken, erschrickt Polykarp nicht. Im Gegenteil, sein Gesicht erstrahlt. Er bittet die Verfolger um eine Stunde Aufschub zum Gebet und offeriert seinen Feinden ein kleines Mahl. Die Stunde wird ihm gewährt. Dann schleppen ihn die Verfolger vor den Statthalter. Das schaulustige Volk wartet bereits auf vollbesetzten Plätzen. Der Prozess beginnt. Der Statthalter fordert den Bischof auf: »Schwöre, und ich werde dich freilassen. Lästere deinen Christus.« Polykarp antwortet: »Schon 86 Jahre diene ich ihm, und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, lästern?« Der Statthalter: »Schwöre beim Glück des Kaisers.« Polykarp: »Vernimm mein offenes Bekenntnis, ich bin Christ.« Statthalter, ich habe wilde Tiere, ihnen werde ich dich vorwerfen, wenn du nicht nachgibst. Polycarp, lass sie kommen. Statthalter, wenn du dir aus den wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, lasse ich dich vom Feuer verzehren. Polycarp, du drohst mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald wieder erlischt. Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts und der ewigen Strafe, das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? Hole herbei, was du willst. Und nun schreit das ganze Volk, Heiden und Juden, von Smyrna auf. Polycarp müsse vor die Löwen. Weil die Tierhetzen aber schon vorbei sind, wird der Greis zur Feuerstrafe verurteilt. Das aufgebrachte Volk schleppt Holz und Reisig aus Werkstätten und Bädern herbei und schichtet es um den Verurteilten herum auf. Man will ihn annageln, doch er erklärt, lasst mich so, der mich für das Feuer bestimmt hat, wird mir auch Gnade geben, unbeweglich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. Wie einst die drei Männer im Feuerofen wird Polycarp durchs Feuer nicht verzehrt. Im Gegenteil, die Umstehenden empfinden einen Wohlgeruch wie von Weihrauch und kostbarem Gewürz. Der Scharfrichter muss ihm schließlich den Todesstoß geben. Die Frage des Leidens. Paulus und Silas wurden angeklagt, misshandelt und in den Block gesteckt, obwohl sie unschuldig waren. Doch in all dieser Qual konnten sie nicht nur ausharren, sondern beten, loben und singen. Wie können zwei Männer in dieser so schwierigen Lage mitten in der Nacht derart überwinden? Drei mögliche Antworten. Erstens, es ist nur durch eine lebendige Hoffnung möglich, die alles Irdische überragt. Diese Hoffnung ist nicht nur durch die Schranken des Diesseits begrenzt, sondern vom Jenseits überzeugt durch den, der das Jenseits ausmacht. In einer solchen Situation zu überwinden, ist nur Menschen möglich, die von der Existenz der überirdischen Welt genauso überzeugt sind wie von der irdischen und die wissen, dass mit dem Ende des Lebens hier auf Erden nicht alles aus ist. Zweitens, es geschah um Mitternacht. Der Herr will uns damit sicher eine doppelte Botschaft vermitteln. Zum einen, dass Gott auch in der dunkelsten Stunde bei uns ist und wir nie zu verzagen brauchen. Ja, dass wir sogar dann Grund haben, uns zu freuen, wenn wir uns nicht mehr freuen können. Asaf sagt in Psalm 73, Vers 26, selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Von C.S. Lewis stammt die Aussage, auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe tut es nicht. Von jemand anderem stammt der Ausspruch, wenn du im Leben das Gefühl hast, unterzugehen, denk dran, dein Erlöser kann übers Wasser gehen. Zum anderen, dass Gott, wenn sich in der Weltgeschichte die dunkelste Stunde naht, gerade diese gebraucht, um gewaltige Türen aufzusprengen und Grundfesten zu erschüttern. Dies mit dem Ziel, Unerschütterliches zu schaffen. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Hebräer 12, die Verse 26 und 27. Damals wurde die Welt rund um den Gefängniswärter erschüttert, damit er zu einer Welt Zugang fand, die nicht erschüttert werden konnte. Jesaja verkündigte im Auftrag Gottes, ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Drittens, Leid hat immer einen Sinn. Mitten im Leid der beiden Männer taten sich Türen auf. Eine ganze Familie kam zum Glauben. Es heißt ja nicht umsonst, das Blut der Märtyrer sei der Same der Kirche. Was Gott zu tun vermag. Gott vermag in wenigen Augenblicken alles zu verändern. Das wird uns im Leben des Kerkermeisters bzw. Gefängnisaufsehers und in demjenigen des Paulus und Silas drastisch vor Augen geführt. Da ist der brutale Gefängnisaufseher. Er ist an die Qualen anderer gewöhnt und hat vielleicht sogar Gefallen daran. Er entscheidet darüber, ob und wie viel sie zu essen bekommen. Er entscheidet über die Härte der Gefängnisart. Er ist der Herr über die Folter. Wie oft mag er Menschen zur Hinrichtung abgeführt haben? Nicht genug damit, dass er für Paulus und Silas die sicherste Zelle aussucht. Er steckt die Füße der beiden Missionare auch noch in einen Holzblock. Nachdem sie so brutal misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 und 24. Und dann, wenige Stunden später, derselbe Gefängnisaufseher holt die beiden Männer mitten in der Nacht aus der Zelle, führt sie in seine Privatwohnung, wäscht ihnen die Striemen ab, deckt ihnen den Tisch und lobt ihren Gott. Ein Tyrann wird zu einem Krankenpfleger, ein Gefängnisaufseher zu einem liebenswürdigen Gastgeber, ein gefühlsloser Mann zu einem mitfühlenden Freund. Welch eine radikale Lebenswende! Ist das zu fassen? Wo gibt es in der Geschichte außerhalb des Christentums Beispiele von solch gewaltiger und positiver Verwandlung eines Menschen? Er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Apostelgeschichte 16, Vers 33 und 34. So etwas gibt es doch eigentlich nur in Märchen oder Filmen. Hier aber ist es eine wahre Geschichte, die sich seither weltweit millionenfach auf diese oder jene Art und Weise in Menschenherzen wiederholt hat. Der Herr schafft in wenigen Minuten, was Psychologen jahrelang vergeblich zu bewerkstelligen versuchen. Ich frage noch einmal, wie ist das möglich? Nur durch die Kraft des Mannes, der den Namen Jesus Christus trägt. Zwischen diesen beiden Gegensätzen, zwischen dieser großen Veränderung steht sein Name und sein Evangelium. Glaube an den Herrn Jesus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn. Apostelgeschichte 16, Vers 31 und 32. Die Bibel fasst eine solche radikale Veränderung in einem Satz zusammen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet Revolution der Herzen, Reformation der Seele, Erdbeben der Gefühle, Umformung von Festgefahrenem, Neugestaltung von Erstarrtem, Veränderung des Lebens. Jesus Christus kann das. Er kann es auch heute noch, denn er ist gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Jesus ist es, der Wasser in Wein verwandelte in Johannes 2, Vers 1 und die folgenden Verse. Der aus Fluch Segen zu machen weiß, Joel 2, Vers 25. Der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. Bei dessen Tod sich die Felsen spalteten und der schwere Vorhang im Tempel zerriss. Bei dessen Auferstehung ein Erdbeben die Umgebung erschütterte. Der die Schande und den Fluch des Kreuzes in ein Zeichen des Sieges und der Liebe verwandelte. Der bei seiner Wiederkunft die ganze Erde erschüttern und verwandeln wird. Jesaja Kapitel 11. Dieser Jesus, der das alles kann, der kann auch ihr Leben verändern, wenn sie vorbehaltlos an ihn glauben. Viele Menschen, die jeden Winkel der Nacht kannten, sind durch Jesus zu Persönlichkeiten des Lichts geworden, Flucher und Spötter zu Betern und das einzig und allein durch die verwandelnde Kraft des Glaubens an Jesus. Von der tiefsten Verzweiflung zur höchsten Glückseligkeit. Welch ein gewaltiger Gegensatz zwischen dem Vor und Nachher. Apostelgeschichte 16, Vers 27. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Apostelgeschichte 16, Vers 34. Dieser Mann war trotz seiner Stellung oder vielleicht gerade wegen seiner Stellung von Angst beherrscht. Er hatte Angst vor den Vorgesetzten. Zuerst hatte er Angst, etwas falsch zu machen, die Verse 23 bis 24. Und nachher hatte er Angst, versagt zu haben, Vers 27. Er tat seine Arbeit gewissenhaft, aber nur aus Angst. Und als das Erdbeben geschah, fühlte er sich schuldig. Der Herr aber wollte ihn zur höchsten Glückseligkeit führen. Doch zuerst musste er ganz unten ankommen. Seine Ehre wurde gekränkt, sein Stolz gedemütigt und seine Macht gebrochen. Doch dann wurde er vom tiefsten Punkt seines Lebens zur höchsten Glückseligkeit geführt. Gott brachte diesen stolzen Menschen an den Rand der Verzweiflung. Er brachte den Mann, der über Gefängnistüren wachte und Macht besaß, zu der lebenswichtigen und demütigen Frage: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Plötzlich war nur noch diese eine Frage wichtig. Wenn alle menschlichen Möglichkeiten zu Ende sind, beginnen Gottes Möglichkeiten. Vielleicht hat der Herr es zugelassen, dass sie durch bestimmte Umstände gedemütigt, bis in Mark und Bein erschüttert und in größte Existenznot gekommen sind. Sie wachen des Nachts voller Sorgen auf und fragen sich, was der kommende Tag wohl bringen mag. Sie wissen nicht mehr weiter. Ihre Möglichkeiten sind erschöpft und sie seufzen: Ich sehe einfach keinen Ausweg mehr. Und vielleicht beschäftigen sie sich sogar damit, aus dem Leben auszusteigen. Wenn Gott uns in einem Augenblick alles zusammenschlägt, was wir uns ausgedacht und aufgebaut haben, dann sind wir wahrlich arme Leute, dann sind wir Bettler. Wenn der Herr uns einmal vor Augen führt, wie armselig und sündig wir sind, wie verdorben und wie verloren, dann bleibt nur noch ein Aufschrei: In deinen Augen sind wir unrein geworden und selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Jesaja 64, Vers 5. Dann kann man nur noch das Schwert ziehen und rufen: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Gottes Handeln ist niemals sinnlos. Er tut nie etwas ohne Grund, nie ohne dadurch etwas Besseres erreichen zu wollen. Sie sollten erkennen, dass Gott sie zu einem Wendepunkt führen will. Der Herr will sie zu einem ganz neuen Horizont führen. Er will sie auf ein besseres Fundament stellen, auf Jesus Christus. Darum sagt Paulus dem Gefängnisaufseher: Tu dir kein Leid an, in Apostelgeschichte 16, Vers 28. Es gibt einen Ausweg, der zum Höhenweg wird. Falls Sie nun denken: Mich betrifft das alles nicht, mir geht es gut, ich bin gesund, mache Karriere, habe mein Auskommen, dann möchte ich Ihnen den Tag zwar nicht vergällen, aber man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es nicht für immer so bleiben wird. Für jeden von uns kommen Zeiten der Schwachheit, der Erschütterungen und der Angst. Wir gehen alle auf Mitternacht zu. Der kürzeste Weg von der tiefsten Verzweiflung zur höchsten Glückseligkeit. Der kürzeste Weg heißt: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Menschen haben sich jedoch ihre eigenen, kaum erfüllbaren Vorgaben, Bedingungen und Wege ausgedacht und sie in Dogmen festgelegt. Das Judentum hat seine Gesetze, Vorschriften, Überlieferungen und Rituale. Die Kirchen haben ihre Sakramente, Gebote, Werke und ihre Selbstgerechtigkeit. Der Islam hat seine 5 Hauptpflichten. Erstens Glaubensbekenntnis, zweitens rituelles Gebet, drittens Almengabe, viertens Fasten im Monat Ramadan, fünftens Pilgerfahrt nach Mekka. Buddha aus Indien entwickelte den edlen 8-fachen Pfad als Anleitung zum Gewinn der Erlösung, der dann ins Nirvana einmünden soll. Erstens rechte Erkenntnis, zweitens rechte Gesinnung, drittens rechte Rede, viertens rechtes Handeln, fünftens rechter Lebenserwerb, sechstens rechtes Streben, siebtens rechte Achtsamkeit, achtens rechte Sammlung. Konfuzius aus China. Das höchste Ziel sah Konfuzius darin, den richtigen Angelpunkt zu finden, der das sittliche Wesen mit der allumfassenden Ordnung der zentralen Harmonie vereint. Er sagte, zum Weg des Edlen gehört dreierlei, aber ich bewältige es nicht. Richtiges Verhalten zu anderen Menschen, es befreit von Sorgen. Weisheit, sie bewahrt vor Zweifel. Entschlossenheit, sie überwindet die Furcht. Wie einfach ist doch dagegen das Evangelium. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Wieso ist es so einfach? Weil Jesus alles für uns vollbracht hat. Gott macht für uns das Unmögliche möglich, das Unendliche erreichbar, indem er alles auf ein Wort reduziert: Gnade. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, Epheser 2, Vers 8. Nicht Glaube an irgendetwas rettet, sondern der Glaube an Jesus. Dieser Glaube verändert Menschenleben, Vergebung, Gemeinschaft mit Gott und Gewissheit des ewigen Lebens lassen das Herz jubeln. Ein Mann sah keinen Sinn mehr in seinem Leben. Nichts bereitete ihm mehr Freude. Er hatte sein Glück in allem ausprobiert, aber keine Erfüllung gefunden. Die Verzweiflung wurde noch größer, als er sich die Weltlage vergegenwärtigte, die ihm bedrohlich und furchterregend erschien. Er hatte den Eindruck, dass es keinen Ausweg mehr gab. Mit finsterer Entschlossenheit lud er seine doppelläufige Pistole, hielt sie sich an die Schläfe und spannte den Hahn. Nur noch einen halben Zentimeter vorm Vergessen, dachte er, dann wird meine Qual für immer vorbei sein. Im Bruchteil dieser Sekunde, wie es passiert, weiß er bis heute nicht, wechselte das Fernsehprogramm. Er wurde sich bewusst, dass er plötzlich eine Botschaft aus der Bibel lauschte, die ihm eine Zukunft der Hoffnung anbot. Ganz allein im Zimmer fiel er, als Mitternacht herannahte, vor dem lebendigen Gott auf den Boden und bat um Vergebung und Gnade. In wenigen Augenblicken wurde das Leben dieses Menschen durch die Macht Gottes radikal verändert. Die Bibel lehrt, dass Gott der Gott aller Gnade ist, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, und dass er in Jesus seine Erlösung geschaffen hat, die für alle Menschen aller Nationen bestimmt ist. Lesen Sie 1. Petrus 5, Vers 10, 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 4, Epheser 1, Vers 7, und Johannes 3, Vers 16. In ihm und durch ihn werden Grundfesten erschüttert, Türen aufgesprengt, Leben verändert und in die Freiheit geführt. Menschen werden umsonst gerecht durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 3, Vers 24. So kurz ist der Weg geworden. Ist es finstere Mitternacht in ihrem Herzen? Hat sie ein Erdbeben heimgesucht? Sind die Grundfesten ihres Lebens erschüttert? Sind sie am Boden zerstört und wissen nicht mehr, was sie tun sollen? Dann lassen Sie es zu einem neuen Aufbruch kommen. Beschreiten Sie den Weg, den die Bibel uns aufzeigt. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Möge auch über Ihrem Leben stehen und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war.
Gott zeigt den Menschen jeden Tag, was bei ihm Gnade heißt. Das weiß ich selber nicht vermag, schenk ihr durch sein
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben ein Lied um Mitternacht.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.